ich uns einen Text aus Johannes, nämlich Johannes 3, die Verse 12 bis 15. Es handelt sich von der Begegnung zwischen dem Pharisäer Nikodemus und Jesus. Nikodemus kam bei Nacht zu Jesus, da er Interesse hatte an dem, was Jesus lehrte und was Jesus wirkte. Und Jesus sagte zu ihm dann, dass niemand in das Reich Gottes kommen könne, der geistlich wiedergeboren wäre. Und dieses versteht Nikodemus nicht. Und ich denke, dass auch wir manchmal zu sehr auf das Irdische, auf das Vergängliche fixiert sind und das himmlische Wirken Gottes nicht verstehen. Ich lese uns weiter dann aus Johannes 3, Vers 12 bis 15. Jesus sagt dann zu Nikodemus: Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von himmlischen Dingen sage? Und niemand ist gen Himmel aufgefahren, außer dem, der vom Himmel herabgekommen ist, nämlich der Menschensohn. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben.
Der Text für die Predigt heute steht in 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. 4. Mose 21, Vers 4 bis 9. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und murrte wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich gemurrt haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand in eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Die Überschrift für die Predigt habe ich gestellt: Rettung aus dem Murren, aus der Undankbarkeit und mehr. Das Wort Murren wird uns am heutigen Vormittag noch einige Male begegnen und ich möchte das ganz kurz weiter ausführen. Murren kann gleichgesetzt werden mit den Beleidigten spielen, beleidigt sein, bocken, jemanden böse sein, nicht wollen, schmollen und so weiter. In drei Punkten wollen wir diesen Text näher anschauen. Erstens, Murren ist Undankbarkeit und Sünde nach den Versen 4 und 5. Zweitens, Murren hat Folgen nach den Versen 6 und 7. Und drittens, Befreiung durch den Blick auf die Schlange, Befreiung durch den Blick auf Jesus Christus. Wir erinnern uns kurz an das, was vor diesem Ereignis geschehen ist. Schon ab 2. Mose finden wir einen Bericht in der Bibel, wo uns berichtet wird, dass Gott Israel aus der Knechtschaft in Ägypten erlöst, befreit. Gott selbst sagt in 2. Mose 20, Vers 1, ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft befreit habe. Das geknechtete und unterdrückte Volk Israel in Ägypten befreit Gott selbst aus dieser Unterdrückung. Und er führt es eigenhändig hinaus durch das Schilfmeer, durch die Wüste, hin zum verheißenen Land. Unterwegs lesen wir immer wieder Passagen, da wird das Volk hungrig, es murrt, es wird bockig gegenüber Gott und Mose. Gott gibt ihnen Manna, das Volk hat zu essen. Dann bekommen sie Durst. Das Volk will nicht mehr. Es murrt gegenüber Gott und gegenüber Mose. Gott schenkt Wasser. Und wir lesen immer wieder, dass das Volk in Situationen kam, wo ihm nach Murren zumute war. Und wer es das auch ausgiebig getan hat. Ja, sie wünschen sich sogar zurück nach Ägypten, in diese Gefangenschaft. Dann in 4. Mose 13 ist das Volk Israel schon ganz nah am verheißenen Land herangekommen. Mose sendet schon Kundschafter aus, die dieses Land, die Leute und die Städte erkundschaften sollen, damit man dann Pläne schmieden kann. Aber 10 von 12 sagen den Israeliten, das schaffen wir nie. Das Land nehmen wir nie ein. Haben die Leute da schon wieder vergessen, wer mit ihnen unterwegs ist? Hat Gott nicht schon so oft auf großartige Art und Weise eingegriffen? Schon damals in Ägypten mit den Plagen beim Pharao am Schilfmeer, wenn sie Hunger hatten, wenn sie Durst hatten. Und wegen seinem Unglauben muss das Volk weitere 40 Jahre in der Wüste umherwandern. Und das ist der Zeitraum, also diese weiteren 40 Jahre, wo sich der Abschnitt von heute abspielt. Kurz vorher lesen wir, dass die Edomiter Israel nicht erlauben, durch ihr Land durchzuziehen. Deshalb muss Israel einen Umweg machen. Aaron stirbt am Berg Horeb. Das Volk trauert 30 Tage. Dann greift der König Atarim, ein Kanaanäer aus der Wüste Negev, an. Und das Volk bittet Gott um Hilfe. Gott hilft. Israel besiegt den feindlichen König. Und der Zug soll weitergehen. Israel geht los vom Berg Horeb. Und da begegnen uns diese Verse. Ich lese uns nochmal die Verse 4 und 5. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer und das Land der Edomiter, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und murrte wider Gott und wider Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Gerade eben noch ein paar Verse davor, ein ganzes Volk voller Einsatz für und mit Gott ein feindliches Volk besiegt. Aber jetzt sollen wir einen Umweg machen? Enttäuschung und Frust machen sich breit. Wieder murrt das Volk gegen Gott und gegen Mose. Es ist bockig, wir wollen nicht mehr. Und wieder wünschen sie sich zurück nach Ägypten. Obwohl Dieses Volk, das hier jetzt murrt, ist die Generation, die damals, als Mose die Kundschaft ausgesandt hatte, unter 20 Jahre alt waren, die damals verschont wurden von Gottes Gericht, dass sie in der Wüste sterben mussten. Also können diese Leute, die diese Verse hier sagen, die sich zurück nach Ägypten wünschen, die können die harte Arbeit in Ägypten, wenn was, dann vom Sehen und vom Hören sagen, gekannt haben. Nun für uns als Außenstehende ist das Verhalten von Israel nicht so gut zu verstehen. Wie kann ein Volk, mit dem Gott so wunderbare Dinge macht, immer wieder seinen Gott vergessen? Aber ich frage mich und ich frage uns, sind wir wirklich so viel anders? Ich fürchte, wir sind nicht viel anders. Wir sind auch Menschen auf dieser Erde. Wir sind auch Herausgerufene und doch in dieser Welt. Ich und viele von uns, wir sind auch herausgerissen worden von Gott, herausgerettet worden von Gott aus einer Unterdrückung durch Jesus Christus. Aber auch wir müssen manchmal Umwege gehen in unserem Leben. Gott geht mit uns unserem Lebensweg. Er sorgt für uns. Aber er erzieht uns auch manchmal, damit wir mehr und mehr seinem Willen entsprechen. Und zu dieser Erziehung, zu diesen Umwegen, die Gott uns führt, gehören auch unangenehme Situationen und Phasen im Leben, die wir so vielleicht uns nicht wünschen oder die wir vielleicht auch nicht verstehen können. Sie gefallen uns nicht. Wir lesen in Sprüche 3, Vers 12, wen der Herr liebt, den züchtigt er. Und Züchtigung oder Erziehung, Formung ist in den wenigsten Fällen angenehm, denn es bedeutet Veränderung und Korrektur. Manchmal geraten wir auf Umwege, die hätten wir uns nicht freiwillig ausgesucht. Das kann eine körperliche Krankheit sein. Das kann ein anderes Beschwerden sein. Das kann unsere finanzielle Lage sein. Eine nicht bestandene Prüfung. Oder eine Arbeitsstelle, die sich fast ergeben hätte und dann doch wieder nichts wird. Und vieles mehr. In diesen Momenten denken wir daran, wie gut wir das doch hatten. Oder wir schauen darauf, wie gut andere es doch haben. Was machen wir, wenn Gott mit uns Wege geht, die wir uns so nicht ausgesucht haben? Folgen wir dem Beispiel des Volkes Israel? Und lassen unserem Ärger, unserem Frust freien Lauf, murren, sind bockig gegenüber Gott, vielleicht auch gegen unseren geistlichen Leitern. Ich sage nicht, dass wir uns nicht ärgern dürfen, aber nach Epheser 4 haben Kinder Gottes einen neuen Leib angezogen und unser Leben soll sich von dem unterscheiden, von dem Leben derer, die Gott noch nicht kennen als ihren Herrn und Heiland. Und in Philipper 2, Vers 14 bis 16 sagt Paulus, tut alles ohne Murren und Zweifeln, damit ihr ohne Tadel und lauter seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt, dadurch, dass ihr festhaltet an dem Wort des Lebens. Wir sehen also, murren, bockig sein gegenüber Gott ist falsch, ist Sünde. Und Sünde hat Folgen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, nämlich Sünde hat Folgen. Ich lese uns die Verse 6 und 7. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wider den Herrn und wider dich gemurrt haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. In der gesamten Bibel wird uns Gott als ein Gott dargestellt, der langsam ist zum Zorn. Vergleichen wir 2. Mose 43, 6 oder 4. Mose 14, 18. Und auch hier in unserem Text steht nicht, dass Gott zornig wird. Aber vorstellen kann ich es mir schon. So viele Male hat er sein Volk aus schwierigen, mutlosen Situationen geholfen und jedes Mal neu die gleichen Anschuldigungen. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt, damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot noch Wasser da und unsere Seele ekelt vor dieser elenden Nahrung. Haben wir, du und ich, auch solche Verslein auswendig gelernt, die wir uns sagen, wenn Situationen kommen, die uns nicht gefallen? Wozu muss ich dies und das erleben? Herr, warum ich? Israel bekommt in diesem Text anders als bisher nicht Wasser und etwas anderes zu essen, weil das nicht das ist, was sie brauchen. Der eigentliche Grund dafür, dass das Volk hier murrt, ist doch, dass sie weiterziehen und dazu noch einen Umweg machen müssen. Und Gott reagiert auf dieses Murren und schickt feurige, giftige Schlangen. Die Menschen werden gebissen und sterben. In der Wüste gab es häufig giftige Schlangen. Aber hier muss sich das zu einer Plage entwickelt haben. Und was mir aufgefallen ist, es scheint, Israel hat auf Anhieb verstanden, was das ist. Eine Strafe Gottes ist das mit den Schlangen. Schon gleich im Vers 7 kommen sie zu Mose. Aber diesmal sagen sie nicht: Warum hast du uns aus Ägypten gebracht, damit wir von den Schlangen gebissen werden? Oder es kommt nichts in die Richtung. Sondern Israel hat erkannt und bekennt, dass sie mit ihrem Murren, mit ihrem Bockigsein gegen Gott und Mose gesündigt haben. Wenn wir das so anschauen, dann kann das in uns den Eindruck wecken, dass es mit unserem Leben, dass es in unserem Leben einen Tun-Ergehen-Zusammenhang gibt. Was ich tue, bestimmt, wie es mir geht. Wenn ich Gutes tue, geht es mir gut. Tue ich Böses, geht es mir schlecht. Dem ist Gott sei Dank nicht unbedingt so. Denn wir lesen in Johannes 9, als Jesus und seine Jünger diesen Blindgeborenen begegnen, dann fragen die Jünger: Herr, wer hat denn gesündigt, dass dieser blind geboren ist? Er oder seine Eltern? Und Jesus sagt: Weder dieser noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar werden. Gleichwohl bringen uns schlimme Situationen zum Nachdenken. Und früher oder später kommt höchstwahrscheinlich bei den allermeisten auch die Frage, habe ich etwas falsch gemacht, Gott? Wenn unser Ergehen mit dem zusammenhängt, was wir getan haben, dann bin ich überzeugt, dass uns Gott genauso wie damals seinem Volk Israel das zeigen wird, wenn wir unser Leben an seinem Wort prüfen. Und wenn unser Ergehen nicht mit dem zusammenhängt, was wir getan haben oder was wir tun, dann will sich Gott dadurch an dich, an mich verherrlichen, so wie damals bei dem Blindgeborenen. Und wir lesen, Israel bat Mose, dass er für sie zu Gott beten sollte. Und Mose betete für das Volk. Und das ist immer eine gute Idee. Egal, ob du zu Gott beten willst, weil du gemerkt hast, dass du dich von ihm entfernt hast, oder weil dich irgendetwas bedrückt, bete zu Gott. Er hört dich gern. Auch wenn uns nach Murren zumute ist, dürfen wir das Gott sagen. Und wir dürfen ihn bitten um Kraft und um Gehorsam. Wir kommen zum dritten Punkt. Befreiung durch den Blick auf die Schlange und Befreiung durch den Blick auf Jesus Christus. Ich lese uns nochmal die Verse 8 und 9. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemand in eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Die Israeliten bitten Gott oder sagen Mose, er soll Gott bitten, nimm die Schlangen weg. Und interessanterweise nimmt Gott nicht sofort die Schlangen weg, sondern er sagt zu Mose, dass er diese bronzene oder diese eherne Schlange aufrichten soll. Und wenn jemand von dieser Schlange gebissen wurde, genügte ein Blick auf die Schlange, um nicht zu sterben. Sondern wer die Schlange ansah, wurde gerettet. Und wir lesen, dass wenn jemand gebissen wurde, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Gott nimmt also das Furchteinflößende, die Schlange in diesem Beispiel, nicht gleich von seinem Volk. Aber er schafft eine Möglichkeit der Errettung, nämlich der Blick auf die erhöhte Schlange. Der Biss einer Schlange, einer giftigen Schlange, brachte Israel sicher den Tod. Unter dem Volk muss sich eine Unsicherheit breit gemacht haben. Wann wird es mich treffen? Werde ich vielleicht heute sterben? Oder morgen? Warum trifft mich das oder trifft uns das überhaupt? Und dann die Erkenntnis des Volkes, wir sind schuld an unserem Ergehen. Die Schlange und der Tod sind die Strafe Gottes für unser Murren gegen Gott und gegen Mose. In diesem Beispiel kann man schon einen Zusammenhang sehen zwischen dem, was Israel tut und dem, wie es ihnen danach ergeht. Und das ist ein Phänomen, das sich bis heute durchzieht. Alle Menschen werden geboren und sind in einem sündigen Zustand. Und der Sünde Lohn ist der Tod, nach Römer 6, 23. Und auch wir befinden uns in einer Welt, wo nicht sicher ist, ob wir morgen noch leben. Wir lesen in Römer 5, Vers 12, deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Alle Menschen haben gesündigt und alle Menschen haben den Tod, die ewige Verdammnis verdient. Aber Paulus sagt einige Verse weiter in Römer 5, Vers 19, denn wie durch des einen Menschen Ungehorsam die vielen die Stellung von Sündern in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt werden. Ich denke, es ist uns klar, der erste eine ist Adam. Durch Adam ist die Sünde in die Welt gekommen und durch die Sünde der Tod, die ewige Verdammnis. Der zweite in diesem Vers ist Jesus Christus und durch ihn können wir die Stellung von Gerechten einnehmen, erlangen. Wie soll das gehen? Die eherne Schlange, haben wir gesehen, war in der Wüste Gottes Weg, sein Volk vor dem unmittelbaren Tod zu retten. Das Volk musste dafür aber seine eigene Hilflosigkeit eingestehen und Gott die Macht der Rettung zugestehen. Das äußerte das Volk darin, dass sie, wenn sie gebissen wurden, auf diese Schlange blickten. Es gab nämlich nur Rettung durch den Blick auf die Schlange. Wer in eine andere Richtung blickte, konnte keine Hilfe erlangen. Nun, auch unser, dein und mein Leben ginge ohne Gottes Eingreifen schnurstracks dem Tod entgegen. Die ewige Verdammnis haben wir, weil wir Sünder sind, verdient. Aber Gott liebt uns Menschen. Wir sind Gott nicht egal. Und weil wir ihm nicht egal sind, hat Gott einen Beschluss gefasst, wie er uns vom Tod und Verderben erretten will. Und wieder musste jemand erhöht werden. Es musste jemand erhöht werden, der die Menschen vom Tod, von der ewigen Verdammnis retten kann. Ich denke, wir kennen Johannes 3, Vers 16 sehr gut. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Gott schickte also seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt. Jesus wurde von der Jungfrau Maria geboren, den sie durch den Heiligen Geist Gottes empfing, und Maria und Josef haben ihn aufgezogen. Jesus wurde später für deine und meine Schuld, für die Schuld der ganzen Menschheit gekreuzigt. Er starb und wurde begraben. Aber er blieb nicht in dem Grab, sondern stand am dritten Tage auf von dem Tod. Und damit hat er den Tod besiegt. Er ist nach seiner Auferstehung noch vielen erschienen und fuhr dann auf zum Himmel, wo er jetzt zu Rechten Gottes sitzt. Jesus hat mit seinem Tod die Sünden der Menschheit bezahlt und mit seiner Auferstehung den Tod besiegt. Das Angebot steht also. Das Angebot steht. Wenn wir Jesu unschuldiges Leiden und Sterben am Kreuz annehmen als ein Geschenk, das uns mit Gott versöhnt, dann müssen auch wir den Tod nicht mehr fürchten. Denn Jesus hat ihn besiegt und Jesus hat für unsere Schuld bezahlt. Und in Johannes 1, Vers 12 schreibt Johannes von Jesus: So viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht oder die Vollmacht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wie damals Israel in der Wüste nur die aufgerichtete Schlange hatte, die Leben retten konnte, so kann auch uns nur der am Kreuz aufgerichtete, gestorbene und wieder auferstandene Jesus Christus vom Tod und von der Verdammnis retten. Und nur er kann uns das Leben mit Gott ermöglichen. Wir haben hinführend Jesu Worte gehört aus Johannes 3, Vers 14 und 15. Da sagt Jesus: Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Das ist das, was unserem Leben Sinn gibt. Ich muss mich nicht durch verschiedene Übungen und Rituale irgendwie versuchen zu rechtfertigen oder gerecht zu machen, wie es manche Religionen lehren. Nein, ich muss diesen erhöhten Jesus Christus als meinen Herrn und Heiland annehmen. Das ist der einzige Weg, mein Leben zu retten. Ich muss glauben, dass mich Jesus von der Sünde, aus der Gewalt des Teufels und vom Tod erlöst durch sein unschuldiges Leiden und Sterben. Wenn ich das im Glauben angenommen habe, dann folgen meinem Glauben schon Taten. Dann tue ich Dinge, die Gott wohlgefällig sind. Ich bemühe mich darum, diese Dinge zu machen. Aber ich mache diese Taten nicht, damit ich gerettet bin, sondern weil ich gerettet bin. Und auch in unserem Leben, wenn wir mit Gott leben, geraten wir oder werden wir auf Umwege geführt. Es kommen Probleme, es kommt Bedrängnis und auch wir dürfen immer wieder unseren Blick heben auf Jesus, auf das Kreuz. Denn er sagt in Matthäus 11, 28, sagt Jesus selbst: Kommt her zu mir, alle, ihr mühseligen und beladenen. Ich will euch Ruhe geben. Ihr Lieben, genauso wie damals für Israel nur Rettung bestand, wenn sie auf diese Schlange blickten, so ist auch unsere Seele nur dann gerettet, wenn wir im Glauben auf Jesus Christus blicken und zu ihm kommen. Und das ist meine Frage an dich. Glaubst du an Jesus Christus als den für dich Erhöhten? Glaubst du, dass Jesus für deine Sünden gestorben ist und dass sein Tod und seine Auferstehung ausreichen für die Vergebung deiner Sünden? Dass er bezahlt hat und dass er dich aus der Gewalt des Satans und der Sünde losgekauft hat. Das Angebot Jesu, das Angebot Gottes steht. Ergreife diese einzige Möglichkeit. Eine zweite gibt es nicht. Rette dein Leben und komm zu Jesus. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, oder ein Gespräch suchst oder wünschst, dann kannst du auf mich oder auf jemanden aus dem Ältestenrat zukommen. Wir reden und beten gerne mit Leuten, die das wünschen. Zusammenfassend will ich kurz wiederholen. Wir haben im ersten Punkt gesehen, Murren ist Sünde. Und wie verhalten wir uns, wenn in unserem Leben etwas anders verläuft, als wir es uns gewünscht haben? Werden auch wir bockig gegenüber Gott? Wollen nicht mehr? Schau auf Jesus. Zweitens haben wir gesehen, Murren hat Folgen. Nicht immer hat mein Ergehen mit dem einen Zusammenhang, was ich getan habe. Gott kann auch schwierige Situationen zulassen, um sich wie damals bei dem Blindgeborenen dadurch an mich, an dich zu verherrlichen. Aber prüfe dein Leben an Gottes Wort. Er wird es dir zeigen, falls es etwas zu überarbeiten gibt. Und wir haben drittens gesehen, dass es Befreiung gibt. Für das Volk gab es Befreiung von diesem unmittelbaren Tod durch den Blick auf die eherne Schlange. Für uns gibt es Befreiung aus der ewigen Verdammnis, wenn wir zu Jesus Christus kommen und ihn als den Herrn, als das einmalige, ausreichende Opfer zur Versöhnung mit Gott annehmen. Die Frage ist, nimmst du es an? Rette dein Leben und komm zu Jesus. Wir beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für die Geschichte von deinem Volk, schon damals, wo du Israel geführt hast und wo du schon damals Hinweise gegeben hast, immer wieder auf deinen Sohn, auf Jesus Christus, der einmal kommen wird. Danke, Jesus, für deinen Tod am Kreuz. Und dass dieser Tod am Kreuz und deine Auferstehung genug ist, um Sühne zu tun für unsere, für meine Sünden. Und Herr, danke, dass du unseren Weg kennst. Du kennst auch jeden Einzelnen von uns ganz persönlich und du weißt, wer gerade einen Umweg geht, wem gerade vielleicht nach Murren zumute ist. Herr, wir bitten dich, hilf uns, deinen Weg, deinen Willen zu erkennen und gehorsam deinen Weg zu gehen. Segne uns im Nachdenken über dein Wort und setze uns für dich zum Segen. Amen.